Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Alle Augen richteten sich auf das Kirchendach. Oben auf der höchsten Galerie, noch über der großen Rosette, stieg zwischen den beiden Türmen eine wild flackernde Flamme auf, von der der Wind glühende Fetzen losriss und mit dem Rauch emportrug. So hat es sich Victor Hugo ausgemalt, wenn Notre Dame brennt, in seinem epochalen Roman Der Glöckner von Notre Dame. Er liegt bei uns heute hier auf dem Studiotisch als Gruß und Gedenken an dieses ja auch hochliterarische Weltkulturerbe. Willkommen damit zur Lesart, in der wir gleich zweimal Berliner Stadtgeschichte betreiben im Bezirk Wedding, nämlich mit jeweils einem Roman in der Hand. Den einen hat die Autorin Regina Scheer geschrieben. Gott wohnt im Wedding heißt er. Und warum der Höchste ausgerechnet da logiert, das wird uns Regina Scheer erklären. Sie ist unser Gast in dieser Lesart.
I'm a novelist. There was a time from about the age of 8 to about the age of 18 where I was absolutely convinced that I would become a scientist.
Ich bin ein Romanschriftsteller. Im Alter von 8 bis etwa 18 Jahren war ich sicher, dass ich einmal Naturwissenschaftler werden würde. Ich habe ja auch das Grundstudium Physik absolviert. Diese Welt, wie sie heute ist zu einem ganz bedeutenden Umfang durch die Naturwissenschaft, durch Technik geprägt.
That science and technology has upon that life makes the life possible in that way.
Das ist die Stimme von Richard Powers. Vor einigen Jahren war der US-Schriftsteller bei uns zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt gratulieren wir ihm zum Pulitzer-Preis 2019 in der Kategorie Literatur. Der Pulitzer, das ist der berühmteste Journalisten- und Medienpreis der USA. Und zu den 21 Kategorien gehören auch literarische. Richard Powers bekommt die Auszeichnung für seinen jüngsten ökologischen Ideenroman Die Wurzeln des Lebens. Im letzten Jahr ist das Buch auch auf Deutsch erschienen. In der Kategorie Biografie wurde Jeffrey Stewart für sein Buch über den Philosophen Alain Locke ausgezeichnet und der Lyriker Forrest Gander hat mit einer Sammlung von Elegien den begehrten Preis erobert. Glückwunsch an alle drei Schriftsteller. Regina Scheer ist eine Berliner Journalistin, Publizistin, Historikerin. Sie hat Bücher zur deutsch-jüdischen Kultur verfasst und herausgegeben. Vor 5 Jahren erschien ein erster Roman, der sogleich preisgekrönt wurde. Und jetzt gibt es einen neuen von Regina Scheer. Gott wohnt im Wedding. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Scheer.
Guten Morgen.
Der Wedding, das ist ein Berliner Bezirk, früher ein traditioneller Arbeiterbezirk. In den Jahrzehnten nach 1945 war es der Stadtteil ja der ärmeren Leute, wie man sagte, wurde zum Problembezirk auch mit viel Kriminalität und Drogen. Jetzt im wiedervereinigten Berlin gehört der Kiez ja zur Mitte, wird zunehmend schicker auch in den letzten Jahren. Was, Frau Scheer, hat denn nun Gott ausgerechnet in Ihren Wedding verschlagen?
Dass diese Metapher Gott wird im Verlaufe des Romans aufgeklärt. Also im Grunde ist Gott, so sagt es ein alter Mann in diesem Buch, zu seinen Kindern immer da, wo ihr seid. Also wo Menschen sind, die Gott oder das, was sie darunter verstehen, in sich tragen. Und insofern hat es, auch wenn der Roman heißt Gott wohnt im Wedding, könnte man auch sagen, Gott wohnt in Neukölln oder in Pankow oder in Niedergörsdorf. Das ist eigentlich nicht das Wesentliche.
Aber wir schauen, wenn man so will, von oben wie Gott auf ein Haus. Im Zentrum Ihres Romans steht ein großes Mietshaus an der Utrechter Straße. Sie lassen es sogar sprechen, Frau Scheer. Es erzählt von seiner eigenen Geschichte, von seinem Schicksal. Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da? Wer kommt dahin?
Das ist ein ganz typisches Berliner Mietshaus. Kein schickes Altbauhaus, 1890 erbaut. War nie ein edles Haus, sondern so wie viele Häuser in der Gegend und auch im Prenzlauer Berg eigentlich gebaut, um in der Industrialisierung den vielen Menschen ein Obdach zu geben, die nach Berlin kamen. Und dieses Haus hat natürlich dieses ganze Jahrhundert überlebt, erlebt, die beiden Kriege, Zerstörung, Wiederaufbau und hat sehr viele Menschen kommen und gehen sehen. Manche blieben auch für länger. dort, wo ich das spielen lasse, in der Gegend gibt es sehr viel, gab es sehr viel Industrie, Osram, Schering und so weiter im Aigi. Und in der Regel waren das kleine Leute, die da wohnten.
Sie verschränken mehrere Biografien in Ihrem Roman, die sich auch alle in diesem Haus dann treffen. Eine deutsch-jüdische Linie gibt es mit Leo Lehmann, der als junger Mann sich dort während der NS-Zeit teilweise versteckt hat, der als sogenanntes U-Boot die Verfolgung in Berlin überlebt hat. Er kommt mit seiner Enkelin Nira zu Besuch und in die Utrechter Straße. Und dann gibt es eine polnisch-deutsche Sinti- und Roma-Linie mit einer ganzen Reihe von Figuren. Wie sind Sie auf dieses Personal gekommen, Frau Scheer? Gibt es da reale Vorbilder?
Also es gibt bei mir immer reale Vorbilder, auch wenn niemals eine Figur 1:1 einer aus der Wirklichkeit entspricht. Es sei denn, es ist eine historisch verbürgte Figur. Ich bin selbst vor 10 Jahren in den Wedding gezogen und damals wohnten sehr viele Roma in meiner Nachbarschaft, Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien. Die sind inzwischen zum größten Teil wieder abgeschoben worden. Und ich habe jede Gelegenheit genutzt, um in Kontakt zu kommen, weil mich das interessiert hat, weil mich das Leben dieser Menschen interessiert hat. Diese Sinti-Familie, die nach dem Krieg für viele Jahre in Polen lebte, die ist zwar ausgedacht, also es sind fiktive Personen, aber es gibt genügend Entsprechungen in der Wirklichkeit.
Sie haben ungeheuer viel Material für diesen Roman recherchiert und dann integriert, also die städtebauliche Geschichte des Wedding, den ganzen Komplex der Arisierung in der Zeit nach 1933, der Enteignung, dann hin zu den gewaltigen Restitutionen, den ganzen Juristereien nach der Wende 1989. Und im Grunde geht es auch immer um Ausgrenzung, um Vertreibung, dem Fortgehen, dem gezwungenermaßen Fortgehen, dem Nicht-Bleiben-Können. Am Ende droht den Roma-Familien die Abschiebung in unseren Tagen jetzt. Ist das auch die historische Verbindung und Linie, die Sie interessiert hat?
Von ja, heute zu also mich interessiert, dass im weiten Sinne, was Heimat ist, was Fremde ist. Und ich denke, unsere Zeit ist, wie auch schon viele Zeiten davor, gekennzeichnet durch den Verlust von Heimat, von Identität und durch den Versuch von Menschen, sich irgendwo zu verwurzeln. Die Roma übrigens werden nicht abgeschoben. Sie sind ja die aus Rumänien, die sind ja, die in meinem Buch spielen, die sind ja EU-Flüchtlinge, die werden also nicht mit so im üblichen Sinne abgeschoben, aber sie haben ja einfach keine Existenzgrundlage. Es gibt Bestimmungen inzwischen, dass sie 5 Jahre hier gelebt haben müssen, um Sozialleistungen, also Aufstockungsgelder, Kindergelder und so weiter zu bekommen. Das ist dem wenigsten möglich. Also gehen sie zurück in ihr Elend. Mhm. Und ich wollte das alles zeigen und Sie haben vorhin über die Gleichzeitigkeit der vielen Themen gesprochen, aber so ist es ja auch im Leben, so erlebe ich es, dass die Dinge gleichzeitig passieren und interessengeleitet sieht man ja immer nur das, was einen selbst betrifft oder seine eigene Gruppe, aber hier unter uns leben Menschen, die noch mal eine andere Vergangenheit haben und auch verzweifelt versuchen, hier Fuß zu fassen. Und das hat mich sehr bewegt und darüber wollte ich schreiben.
Deutschland hat die Roma verfolgt, umgebracht. Es hat eine Verantwortung für die Roma. Jetzt schiebt man sie ab. Wer Nazis in deutschen Städten marschieren dürfen, sagt eine Figur im Roman sehr verbittert. Ist das, was auch Sie als Schriftstellerin, Historikerin empört?
Ja, das ist eine sehr zugespitzte und verkürzte Meinung. Aber ich lasse es ja eine junge Frau sagen, keine Romni, sondern eine Deutsche, die als Aktivistin für die Interessen von Roma arbeitet. Aber dieses Roma-Thema ist sehr vielschichtig und ich habe auch nur einige Aspekte davon in diesem Buch gestaltet. Ich bin wirklich bei dem Haus geblieben und bei den Menschen, die dort in diesem Haus zusammenkommen und sich aufeinander einlassen oder auch nicht.
Es ist auch eine Art kultureller Städteführer, Ihr Roman, wenn man ihn mit den vielen, vielen Details und Wedding-Geschichten auch vermisst. Zum Beispiel erzählen Sie, wie es zum John-Lennon-Gymnasium kam, das dort steht. Eine rasante Schüler-Lehrer-Aktion, einmalig in Deutschland. Das hat sich alles so zugetragen, ne? Wie Sie es beschreiben.
Ja, mehr oder weniger.
Und dass heutige Fußball-Weltberühmtheiten wie Niko Kovac und Kevin Prinz Boateng aus dem Wedding kommen, das wusste ich persönlich gar nicht. Das sind so Wedding-Funde, die Sie machen. Kommen wir nochmal, Regina Scheer, auf diese literarische Topografie. Berlin ist ja doch ein sehr, sehr vielfach, viel beschriebener Literaturort. Von Alfred Döblins Alexanderplatz angefangen, wenn man so will, bis hin zum Kreuzberg des Herrn Lehmann von Sven Regener gibt es ja etliche Berlin-Topografien. Sie, Frau Scheer, beschreiben ja auch den modernen Wedding jetzt, ja, wo die Kellnerinnen in den Cafés Englisch sprechen, wo die modernen Immobilienspekulanten neues Terrain sortieren. Was steht dieser Bezirk für Sie? Was symbolisiert er?
Also das ist alles im Wandel begriffen. Und der Wedding ist ja auch nicht unbedingt der Wedding. Also es gibt, der ist ja auch sehr unterschiedlich im afrikanischen Viertel. Sieht es anders aus als an der Grenze zu Mitte. Und offiziell gehört ja der Wedding heute zu Mitte. Gesundbrunnen gehört auch dazu, ist aber auch wieder anders vom Charakter her. Aber es ist alles in Veränderung begriffen. Also da, wo ich wohne, in der Gegend um den Naunener Platz, da leben sehr viele Türken der ersten Generation und auch noch ein paar alteingesessene Deutsche, aber es ziehen sehr viele Menschen dorthin, die dort schicke Dachgeschosswohnungen erwerben. Es gibt ganz in der Nähe Ateliers, Tanzstudios, das sieht man auch an den Weinläden und Cafés. Also das Alte und das Neue sind da nebeneinander und dazwischen Menschen, die da nur vorübergehend sind, denen es eigentlich egal ist, wo sie gelandet sind, weil sie weiter wollen. Das alles macht eine merkwürdige Mischung, die aber auch, wenn man sich darauf einlässt, faszinierend ist.
Dankeschön, Regina Scheer, für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Und Gott wohnt im Wedding. Der Roman von Regina Scheer ist jetzt im Penguin Verlag erschienen mit 416 Seiten zum Preis von 24 Euro. Sehr die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Der Wedding als literarischer Ort. Wie versprochen, machen wir uns jetzt noch einmal auf in den Berliner Bezirk mit dem neuen Roman der Autorin Nicola Carlsson. Licht über dem Wedding heißt ihr Buch. Und wie dieses künstlerisch strahlt, zeigt jetzt unsere Kollegin Franziska Walser, die Nicola Carlsson getroffen und zu den Schauplätzen des Romans begleitet hat.
Zwei Handyläden, ein Dönerimbiss und eine Kneipe mit dem etwas rätselhaften Namen Bierbrunnen an der Plumpe. Das ist mein Anblick, während ich auf Nicola Carlsson warte. Sie kommt aus Richtung Berlin-Mitte angeradelt. Lange gewellte Haare fallen über den Kragen eines eleganten Wollmantels, der bestimmt nicht aus dem Einkaufszentrum stammt, vor dem sie jetzt ihr Fahrrad anschließt.
Der Wedding ist noch zum Teil halt auch so hässlich, wie ich Berlin kenne, wo ich aufgewachsen bin.
Das ist durchaus als Kompliment gemeint. Als Jugendliche fuhr Nicola Carlsson aus dem bürgerlichen Reinickendorf nach Wedding, wenn sie Party machen und Großstadtluft atmen wollte. Später zog sie nach Berlin-Mitte. In ihrem Buch Licht über dem Wedding lässt sie die Extreme der Stadt in einem Wohnblock aufeinandertreffen.
Ich habe es halt auch gewählt, diesen Bezirk, weil er noch nicht so durchgentrifiziert ist und weil diese Kluft, die ist hier noch wahnsinnig groß. Es gibt diese Familien, für die Wolf und seine Tochter Agnes stehen. Die wohnen hier noch und die wohnen halt relativ oder mehr oder weniger friedlich mit den neu Hinzugezogenen.
Hanna ist eine dieser Hinzugezogenen. Sie ist jung und schön und lebt davon, als Influencerin Produkte im Internet anzupreisen. Während sie im Dachgeschoss am perfekten Schein feilt, kämpft Wolf im Erdgeschoss mit den Dämonen seiner Trunksucht. Seine Tochter Agnes ist ein Teenager und in erster Linie wütend. Auf den Freund, der sie verlassen hat, und auf die Gentrifizierung, auch wenn sie es nie so nennen würde.
Langsam änderte sich die Nachbarschaft. Schickere Autos und Bioläden. Dafür verschwand die Hundescheiße von den Bürgersteigen. In ihr Haus hatten sie sich noch nicht verlaufen. Nicht viele jedenfalls. Rico sagte, da kämen bald mehr. Neuerdings sah man auch regelmäßig Umzugswagen und ein paar wohnten auch schon in ihrem Haus. Weit oben aber.
Wir laufen die Brunnenstraße entlang, die Wedding mit Berlin-Mitte verbindet. Nicola Carlsson will mir das Haus zeigen, in dem die Geschichte spielt. Ein 10 Stockwerke hoher Betonkasten, leicht zurückgesetzt hinter einem Discounter.
Und als ich das Haus gesehen hatte, habe ich gedacht, ach, da wohnen sie doch. Also ich hatte das Buch angefangen zu schreiben, ohne dass ich genau wusste, wo das Haus ist. Aber als ich das Haus gesehen habe, war dann tatsächlich klar, dass das das Haus ist.
Eine Gruppe Mädchen läuft an uns vorbei, 10 Jahre alt vielleicht. Echte Kiezgören, die ohne vorher zu fragen, das Mikrofon übernehmen.
Ich wohne im Wedding, ich bin Rayan cool, ne?
Yalla. Genau so hätte es ihre Figur Agnes gemacht, freut sich Nicola Carlsson. Überhaupt fließen Fiktion und Realität auf unserem Spaziergang immer mehr ineinander.
Wir sind jetzt hier im Humboldthain, in dem Park, der auch des Öfteren vorkommt und wo die Katze begraben wird.
Wo wird die Katze begraben?
In einem Gebüsch.
Der Park liegt, exakt wie im Buch, gegenüber von dem Wohnblock. Es wirkt, als hätte Nicola Carlsson ihren Roman direkt vor Ort geschrieben. Embedded im Wedding.
Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht so ein Recherche-Fan. Ich bin viel zu faul. Ich habe meinen Laptop auf dem Schoß in meinem Bett und von dort schreibe ich. Und manchmal gucke ich dann bei Google Maps oder Google Earth dann, wenn ich nicht ganz genau weiß, welches Haus nebenan ist.
Wir beenden unseren Rundgang im Bierbrunnen an der Plumpe. Im Buch heißt der Ort schlicht Helgas Kneipe. Die Influencerin Hanna will hier ein Fotoshooting machen. Der Elendshintergrund als Geschmacksverstärker für ein teures Paillettenkleid.
Hanna setzte sich an einen der Tische und sah sich um. Die staubigen roten Vorhänge verschlissen, der Stoff brüchig. Gestickte Sprüche hingen an den Wänden. In der Ecke entdeckte sie einen Spielautomaten. Leider besetzt. Ein Mann saß auf einem Hocker davor und schmiss mutlos Münzen hinein. An der Wand daneben hing eine elektronische Dartscheibe. Der kurze Stecker baumelte dicht über dem Boden und hatte keine Chance, die Steckdose zu erreichen. Das sah alles echt aus hier.
Das Fotoshooting endet im Chaos, weil die Elendskulisse ein störrisches Eigenleben entwickelt. Genau wie die Figuren in Licht über dem Wedding, die letztlich, so unterschiedlich sie sind, auf dieselben Erfahrungen zurückgeworfen werden. Einsamkeit, Schuld und ein Schimmer von Hoffnung.
Franziska Walser und die Schriftstellerin Nicola Carlsson waren im Wedding unterwegs. Licht über dem Wedding, der Roman von Nicola Carlsson, ist im Piper Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 20 Euro. Am 8. Mai liest die Autorin übrigens am einschlägigen Ort im Wedding im Gesundbrunn-Center, wie man das dort sagt. Und jetzt heißt es wieder, der Lesart, was haben wir übersehen? Frau Löffler, unsere Kritikerin Sigrid Löffler ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Sie schütteln regelmäßig für die Lesart Dinge aus den Falten des Literaturbetriebs, die wir bisher missachtet haben. Und heute haben Sie ganz besondere Frauen, ja, erspäht. Mütter vor allem. Was sind das denn für Frauen?
Naja, in jedem Roman, in dem eine Mutter die Hauptfigur ist, könnte ja der Satz drüber stehen, meine Mutter war eine Naturgewalt. Und erst recht, wenn er dieser Roman aus der Sicht eines Sohns erzählt wird und wenn die eigene Mutter des Autors für den Roman Modell gestanden hat. Es gibt ja fast keinen Autor, der nicht einmal über seine Mutter geschrieben hat, von Peter Handke und Peter Esterhazy bis Amos Oz und Martin Walser und der Held und seine Mama, das ist ja seit Ödipus ein literarischer Evergreen. Aber neuerdings fallen mir eben Romane auf, in denen diese Mütter geradezu dämonische Züge annehmen. Diese Mutterfiguren täuschen, sie betrügen, sie belügen, sie verraten ihre Söhne. Und ich glaube, da gibt es eine neue Art von Spionageromanen, etwa unter dem Etikett der Held und seine Mama, die Spionin.
In diesem neuen Roman über die Spitzelmütter, da gibt es immer natürlich die eine entscheidende Szene. Das ist der Moment, in dem der Sohn die Wahrheit über seine Mutter erfährt. Und natürlich ist das immer ein Schock für den Filius. Ganz besonders ist das im Fall des ungarischen Autors Andrzej Forgacz, so Frau Löffler, für ihn war diese Wahrheit ein doppelter Schock. Wieso denn?
Ja, eines Tages erhielt er einen Telefonanruf und ein Bekannter war im Archiv des Innenministeriums in Budapest zufällig auf eine Akte gestoßen und demnach hat die verstorbene Mutter von András Forgács Spitzeldienste für den ungarischen Geheimdienst geleistet. Und es stellt sich heraus, dass sie sogar den eigenen Sohn ausspioniert hat. Aber dieser Verrat war ja eigentlich ein doppelter Schock für den Sohn, weil er hat sich immer für den besonderen Liebling der Mutter gehalten und außerdem hat er vor Jahren eine große Biografie über seine Familie veröffentlicht und jetzt muss er natürlich erkennen, dass dieses Buch auf einer Lüge beruhte und völlig neu geschrieben werden muss.
Etwas anders liegt der Fall bei dem ostdeutschen Autor Dirk Brauns. In seinem Roman Die Unscheinbaren, da erzählt er die Geschichte seines Vaters. Also nicht er selbst ist der betrogene Sohn, sondern sein Vater, Rainer Brauns. Was passiert da genau?
Ja, der Vater hat 1965 als 18-Jähriger erleben müssen, dass Stasi-Beamte seine Eltern in ihrem Ostberliner Haus verhafteten. Die Eltern hatten jahrelang in der DDR für den westdeutschen Bundesnachrichtendienst spioniert und waren aufgeflogen. Und jetzt fühlt sich der Sohn missbraucht und verraten. Und dieser Kampf zwischen Mutter und Sohn um die Wahrheit, der dauert eigentlich das ganze Leben und überspannt auch den ganzen Roman. Und noch im hohen Alter versucht der Sohn seiner Mutter ein Geständnis abzuringen, aber sie bleibt verstockt.
Und dann gibt es noch einen neuen Roman, einen fulminanten, wie ich finde. Ich habe ihn auch wirklich mit großer Spannung gelesen. Kriegslicht von Michael Ondaatje. Hier steht auch die spionierende Mutter im Fokus. Es ist natürlich literarische Erfindung und jetzt keine semi-halbfiktionale, authentische Familiengeschichte wie bei Forgatsch und bei Brauns. Aber auch dieser Schockmoment ist bei Ondaatje zentral und besonders raffiniert. Was macht er da genau?
Ja, da packt im Nachkriegssommer 1945 in London eine Mutter ihren Überseekoffer. Angeblich will sie nach Singapur fliegen. Sie lässt ihren kleinen Sohn in der Obhut von Fremden zurück. Aber Monate später findet sich dieser Überseekoffer im Keller. Also die Mutter ist verschwunden irgendwohin und sie hat ihre Kinder im Stich gelassen. Und erst viele Jahre später wird dem Sohn das Doppelleben seiner Mutter wirklich klar als britische Geheimagentin im Kampf gegen Hitler-Deutschland.
Also die Motive dieser spionierenden Mütter für ihren Verrat, die spielen in diesen Büchern natürlich eine ganz bedeutende Rolle. Warum sich die Mütter zu den Spionagediensten verpflichtet haben und ja, wie die moralische Beurteilung durch ihre Söhne ausfällt.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Bei András Forgács ist es so, dass er trotz allem Schmerz und aller Enttäuschung versucht, den Verrat seiner Mutter zu verstehen. Er rekonstruiert ihr schwieriges Leben, er verurteilt sie nicht, er liebt sie noch immer. Auch der Sohn in Michael Ondaatjes Roman, der beginnt diesen Loyalitätskonflikt seiner Mutter zu verstehen, ihren Treubruch an ihrem Sohn aus Treue zu ihrem Land. Er schreibt ihr also ehrenwerte, patriotische, politische Motive zu, für die sie den Verrat an den Kindern dann in Kauf genommen hat. Die Spitzelmutter im Roman von Dirk Brauns hingegen, die steht in der Schäbigkeitsskala der Verratsmotive ganz unten. Die hat nämlich nur spioniert für den BND aus Gier nach westlichen Konsumgütern, Auto, Fernseher, Strumpfhosen und Kaffee aus dem Westen.
In der Literatur ist ja generell so die Aufdeckung von Familiengeheimnissen wichtig und ja nie versiegendes, immer grünes Thema. Weshalb ist aber für Autoren die Entdeckung der politischen Verstrickung ihrer Mütter so besonders traumatisch und dringlich, Frau Löffler?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, wenn das Mutterbild in Frage steht, dann steht immer auch das Selbstbild der Söhne in Frage. Letztlich geht es den Autoren um die Erkenntnis der eigenen Identität. Das ist das Grundmotiv, um dieses vermurkste Verhältnis zur eigenen Mutter aufzuarbeiten.
Was haben wir übersehen, wenn Mama spioniert? Solche Agentin hat Sigrid Löffler für uns in der jüngeren Literatur aufgespürt. Vielen Dank Ihnen, Frau Löffler. Eine Liste der einschlägigen Buchtitel stellen wir für Sie ins Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns heute Thesen einer Streitschrift an, verfasst von der Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Gunda Windmüller. Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht, ist der Titel, dessen Leerstellen man erstmal füllen muss. Wir lassen es uns erklären von Tabea Šešek. Die Kritikerin ist im Studio. Worum geht's bei diesem Buch?
Also im Prinzip, im Kern ist es eigentlich eine Radikalabrechnung mit dem Konzept der romantischen Liebe. Also diese Idee, nur die Liebe zählt, nur die Liebe gibt uns einen Sinn im Leben. Erst die Liebe macht uns zu ganzen Menschen. Und diese Vorstellung, die unterzieht die Autorin dann einem Faktencheck. Und ja, kommt zu einem Ergebnis, das sie zwar irgendwie eindrücklich herleitet, das aber dann trotzdem schon einschlägt wie eine kleine Bombe.
Also der Titel heißt dann sozusagen, sie sucht eben nicht einen Kerl.
Genau.
Was ist jetzt aber dann, ja, der Streit, die Bombe, der Konflikt oder das Skandalon?
Na, sie stellt die These auf, dass sich die Liebe einfach nicht lohnt. Also vor allem nicht für Frauen, nicht emotional, nicht beruflich, nicht finanziell. Das hat es ja doch ziemlich in sich. Und sie belegt das eben auch mit Statistiken, wo man sich tatsächlich auch fragen kann, na, warum hält sich das Ideal der Liebe eigentlich so hartnäckig? Ein paar Beispiele. Also in deutschen Hauptstädten wie Hamburg lebt heute schon jeder Dritte allein. Die Scheidungsquote in Deutschland liegt bei rund 40%. Fast jede fünfte Familie mit minderjährigen Kindern wird von Alleinerziehenden großgezogen, davon 90% von Frauen. Also es ist mitnichten so, dass eine Partnerschaft und die Kleinfamilie ein Garant für ein glückliches Leben wäre. Und sie streitet eben für die Wahlfreiheit, einen Partner zu haben oder eben weiblich Single kinderlos zu sein, was Frauen ab 35 gesellschaftlich gerne mal in Abrede gestellt wird.
Als ich von diesem Buch, diesem Thema hörte, dachte ich instinktiv, ja, stimmt das denn noch? Also ist das wirklich noch so, dass ledige Frauen in diesem Sinne nicht für voll genommen werden? Also mit welchem Material belegt, untermauert denn die Autorin ihre Thesen?
Na, sie nimmt eben Statistiken zu Rate, es gibt historische und soziologische Exkurse, aber sie rekurriert vor allem eben auch auf eigene Erfahrungen und hat auch Interviews mit Single-Frauen geführt, so zwischen 30 und 60. Und es ist nervig, man hört es wirklich in Endlosschleife, Dauerschleife, dass sich eben ab einem bestimmten Alter Kollegen, Freunde, auch mal Wildfremde einfach zu Wort melden, ungefragt, die dann eben Single-Frauen verkuppeln wollen oder eben auch Ratschläge geben, ob man nicht langsam ans Kinderkriegen denken möchte. Und also es ist ja schon erstmal abstrus. Zur Erklärung zieht die Autorin dann auch ein bisschen historische Kreise und erinnert daran, dass eben diese Idee der romantischen Liebe sich parallel zur Entwicklung der Industriegesellschaft herausgebildet hat, also 18. bis 19. Jahrhundert. Und eben erst die Lohnarbeit auch die Sphären die private Sphäre von der Arbeit getrennt hat und Frauen dann eben den Platz im Privaten zugewiesen wurde. Und heute, wo die Arbeitszählung der Geschlechter ja weitgehend aufgehoben ist, also selbst Sexualität und Reproduktion getrennt voneinander möglich sind, Frauen dann doch immer irgendwie noch als Mängelwesen angesehen werden, wenn sie keine Familie vorweisen können. Also letztlich ist es absurd. Also das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie ist zwar in der Realität nicht so erfolgreich, wie wir gesehen haben, aber immer noch unheimlich wirkmächtig.
Sie hat keinen abgekriegt. Meine Mutter immer gesagt,
genau,
über
das
irgendwelche,
Mitleid.
Ne, das
genau.
war ein Mitleid über irgendwelche alten, älteren Fräuleins, die also ledig geblieben sind. Gut, das war jetzt aber wirklich 50 Jahre her. Mit über 280 Seiten ist dieses Buch von Gunda Windmüller wirklich ein richtiges, umfassendes Buch. Sonst haben Streitschriften ja eher so an die 80 bis 100 Seiten, so als Provokation. Das heißt, die Autorin nimmt sich also doch Zeit für ihre Argumente, um sie zu entwickeln. Überzeugt sie das, Frau Šešek?
Also Stichwort Dicke des Buches, ich finde, man hätte kürzen können, vielleicht sogar müssen. Also es gibt so ein paar Mantra-ähnliche Wiederholungen, die hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Und ich habe Ihnen das Buch mitgebracht. Also nur der Verlag kann beantworten, warum nun diese Streitschrift ausgerechnet in einem genderkonformen zartrosa Einband daherkommen muss.
Stimmt, das ist eigentlich schon skandalös,
es ist,
ja?
Es ist genau ein Stempel
drauf.
Na gut,
drauf. Aber Babyblau wäre auch doof gewesen.
Es gibt, ja, andere Farben. Aber nichtsdestotrotz, sie schreibt eben unterhaltsam und anekdotisch und sie arbeitet eben viel mit Interviewmaterial, mit Studien, mit Umfragen. Und ich fand es einfach sehr erfrischend, dass dieses Konzept der Liebe einfach mal ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird, dass sie das wagt. Und sie empfiehlt eben Frauen, sich lieber selbst einen Sinn im Leben zu suchen, anstatt auf den Traumpartner zu warten und an die romantische Liebe zu glauben. Das finde ich erstmal ein überzeugendes Argument.
Wir haben ja einen neuen, kritischeren, egalitären Diskurs. Seit der MeToo-Debatte ist die Öffentlichkeit auch sensibler geworden für solche Fragen, so mein Eindruck zumindest. Fügt sich denn dieses Buch, Tabea Šešek, gut in diesen emanzipatorischen Kontext? Erweitert es ihn sogar oder sagt es vielleicht auch, es ist eigentlich alles umsonst?
Oh, bitte nicht. Ich hoffe, das ist nicht das Fazit dieses Buchs. Ich finde, das passt ganz gut in diesen Kontext. Also vielleicht erinnern Sie sich noch an 2015 die israelische Studie Regretting Motherhood, wo Frauen eben darüber gesprochen haben, dass sie ihre Mutterschaft eben auch, also nicht nur, aber auch bereuen. Es hat ja unglaubliche Wellen geschlagen, also vor allem in Deutschland, wo ja die idealisierte Mutterrolle doch sehr ausgeprägt ist. Und ich finde, wenn Regretting Motherhood sozusagen die Mutterrolle in Frage stellt, dann stellt dieses Buch eben die idealisierte Liebe, die idealisierte Partnerschaft in Frage. Und der Diskurs ist vielleicht härter geworden, aber mit Sicherheit auch ehrlicher. Und wer weiß, also vielleicht klingt es heute noch provokant, die romantische Liebe in Frage zu stellen, aber wir leben ja auch nicht mehr in der Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts. Also vielleicht sind Single-Frauen die Vorbotinnen eines neuen Zeitalters. Vielleicht erweitert dieses Buch den Diskurs, indem es eine Art Anleitung ist für eine egalitäre, selbstbestimmte Post-MeToo-Gesellschaft der Zukunft. Wer weiß.
Schönen Dank, Tabea Czeszek, über Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Die Streitschrift von Gunda Wittmöller. Das Buch ist jetzt bei Rowohlt Polaris erschienen. 288 Seiten kosten rund 15 Euro. Mehr zum Buch, zur Autorin lesen Sie wie immer auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Als Kind dachte ich wäre was Besonderes. Hatte tausend Ideen, was ich alles sein könnte. Aber seit ich erwachsen bin, ist mir klar, dass ich nur ein hässlicher Mensch bin.
Border heißt der dänisch-schwedische Kinofilm, der auf einer Erzählung von Jon Eivind Lindqvist beruht. Im Mittelpunkt steht Tina, eine Grenzbeamtin, die Gefühle wie Angst oder Scham riechen kann, die aber selbst wegen ihres deformierten Äußeren von allen gemieden wird.
Hab mir immer vorgestellt, dass hier Elfen tanzen. So zu denken, macht mich das zu einem Menschen.
Der iranische Regisseur Ali Abbasi fügt mythische Naturbilder mit Horrorszenen zusammen und fragt nach dem Kern des Menschseins. Border, jetzt im Kino.
Liebst du ihn? Fragt Laura. Kurt? Frage ich und spezifiziere nochmal. Also den Kleinen?
In Sarah Kuttners Roman Kurt gibt es gleich zwei mit diesem Namen. Lenas Freund Kurt und dessen Sohn, der zeitweilig bei ihnen wohnt. Als das Kind nach einem Sturz stirbt, bleiben drei Erwachsene ratlos zurück. Sarah Kuttner liest heute in Osnabrück.
Ich weiß nicht, ich denke schon. Ich habe den schon sehr lieb, wie ein, ich weiß nicht, Freund? Ich mag, wie all deine Antworten Fragen sind, grinst Laura.
Sarah Kuttner erzählt von einer ganz normalen, komplizierten Familie, in der das Schlimmste passiert. Heute liest sie um 20 Uhr in der Lagerhalle in Osnabrück, morgen in Bremen, dann in Dresden und Chemnitz.
Das frische Jahrtausend hatte eine Überschrift. Sie hieß ADHS. Kursiv darunter stand: Wir ordnen den Scheiß jetzt neu.
So richtig gut drauf war Sibylle Berg ja noch nie in ihren Geschichten. Ihr neues Buch, Grime Brainfuck, das sie heute in Berlin vorstellt, ist allerdings noch düsterer als alles vorherige. Es handelt von Jugendlichen in einer englischen Provinzstadt, von Überwachung, Gewalt und Verwahrlosung. Nur die Musik, Grime, ein harter Hip-Hop-Stil, bietet manchmal ein Ventil. Sibylle Berg liest heute um 20 Uhr im Festsaal Kreuzberg in Berlin aus ihrem Buch Grime Brainfuck. Begleitet wird sie dabei von den Grime-Musikern T-Rhodes, Prince Rapid und Slicks. Weitere Musiktext-Performances in Hamburg, Köln, München und Stuttgart.
Das ist keine Dystopie. Es ist die Welt, in der wir leben, heute und vielleicht morgen. Es wird nicht schlimm, nur anders.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.